Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12:30 und das ist Rendezvous. Sammelwut im VBS. Armeechef Blattmann will Ordnung bringen ins teure Chaos um Militärmuseen. Kleinspitäler in Geldnot. Die Helsana hält Zahlungen zurück, weil sie nicht genug Patientendaten bekommt. Nicht mehr unter dem Schutz der USA. Der chinesische Dissident Chen verlässt die amerikanische Botschaft in Peking. Und die Grossbank UBS macht im ersten Quartal 830 Millionen Franken Gewinn und Präsident Caspar Villiger heute seinen Abgang.
Am Anfang heisst es ja super, dass sich der zur Verfügung stellt und mit der Zeit werden sie mit dem Desaster identifiziert, ob schon sie es geerbt haben. Und darum muss man mit dem leben.
Caspar Villiger über seine 3 Jahre an der Spitze der Bank im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Zuerst nun aber das Wichtigste, kurz und knapp, bitte Ursula Vogler.
Armeechef André Blattmann will das Sammeln von historischem Armeematerial einschränken. Seit 3 Jahren verwalten 3 private Stiftungen im Auftrag des VBS militärische Gegenstände aus den Liquidationsbeständen der Schweizer Armee. Die Finanzaufsicht von Bund und Parlament kritisieren, es sei bisher zu viel Material gesammelt worden. Es fehle eine Übersicht über die Gesamtkosten der Sammeltätigkeit und die Besitzverhältnisse seien nicht geklärt. Die SVP-Fraktion lehnt die Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien ab. Dies hat sie im Vorfeld einer Sondersession einstimmig beschlossen. Der Bundesrat sei Deutschland und Großbritannien viel zu weit entgegengekommen, befand die SVP-Fraktion. In der vorliegenden Form schwächten die Abkommen den Finanzplatz Schweiz. Zudem brächten sie das Geschäft mit Kunden aus diesen Ländern faktisch zum Verschwinden und kosteten damit Arbeitsplätze, so die SVP. Der chinesische Menschenrechtsaktivist Chen Guangchen hat die US-Botschaft in Peking verlassen. Chen sei nun in ärztlicher Pflege in Peking, wo er wieder mit seiner Familie vereint werde, sagte ein US-Beamter in Peking. Unterdessen erklärte das chinesische Außenministerium, China akzeptiere nicht, dass sich die USA in innere Angelegenheiten einmischten. Zuvor war US-Außenministerin Hillary Clinton zu Gesprächen in Peking eingetroffen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordattentat mindestens 11 Menschen getötet worden. Mindestens 17 weitere Personen wurden verletzt, teilte das Innenministerium mit. Der Anschlag erfolgte wenige Stunden nach einem Überraschungsbesuch des amerikanischen Präsidenten Obama in Kabul und auf dem US-Stützpunkt Bagram. Die radikal-islamischen Taliban teilten mit, der Anschlag sei eine Reaktion auf den Besuch Obamas. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben am frühen Morgen Unbekannte ein Lager von Demonstranten überfallen. Dabei wurden mindestens 4 Menschen getötet, wie Nachrichtenagenturen berichten. Die Hintergründe der Tat sind nicht klar. Laut Sicherheitskräften setzen die Angreifer Schlagstöcke und Brandsätze ein. Das Lager der Demonstranten bestand mehrheitlich aus Sympathisanten der islamistischen Salafisten. Diese demonstrierten gegen die Nationale Wahlkommission, die vor einer Woche den Kandidaten der Salafisten von der Präsidentenwahl ausgeschlossen hatte. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit letzten Dezember auf unter 3 Millionen gesunken. Ende April betrug die Quote 7%, verglichen zu 7,3% vor einem Jahr. Schlechtere Arbeitslosenzahlen melden hingegen die Statistiker der EU. Ende März war die Arbeitslosigkeit im Euroraum so hoch wie noch nie seit Einführung des Euro vor gut 10 Jahren. Aktuell sind in den Ländern, die den Euro als Währung haben, 10,9% ohne Arbeit. Das sind gut 17 Millionen Menschen. Die Grossbank UBS hat im ersten Quartal dieses Jahres einen Gewinn von 830 Millionen Franken erwirtschaftet. Der Bank sind, nach eigenen Angaben, knapp 11 Milliarden Franken neue Kundengelder zugeflossen. Die Börse reagiert positiv. Der Kurs der UBS-Aktie liegt rund 5% höher als zu Handelsbeginn. Wenn ein Ehepartner auf Scheidung klagt, muss eine Einigungsverhandlung durchgeführt werden. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es hatte den Fall eines Paares aus dem Kanton Zug zu beurteilen. Das Kantonsgericht hatte nach der Scheidungsklage des Ehemannes entschieden, auf eine Einigungsverhandlung zu verzichten. Zu Unrecht, fanden die Bundesrichter. Sie verwiesen auf das geltende Gesetz. Demnach braucht es eine Einigungsverhandlung nur dann, wenn einer der beiden Eheleute auf Scheidung klagt. Wenn Mann und Frau die Scheidung gemeinsam verlangen, brauche es sie nicht. Schweizer Bürger im Ausland können neu rund um die Uhr mit dem Außendepartement in Bern Kontakt aufnehmen. Die EDA-Helpline sei neu 24 Stunden in Betrieb, teilt das Departement mit. Sie könne sowohl telefonisch als auch über Skype benutzt werden. Die Helpline gibt Interessierten beispielsweise Auskünfte zu Dienstleistungen der Schweizer Vertretungen im Ausland. Sie dient auch als erste Anlaufstelle in Notlagen.
12.36 Uhr und so geht's weiter hier. Augenschein in einer Art Militärmuseum.
Das sind Uniformen von General Henri Guisan. Hier sind wir in der Helmsammlung. Natürlich Helme aus Blech. Das hören Sie.
Doch hinter diesem vielen Blech versteckt sich viel Filz. Dann keine Information, kein Geld. Warum die Krankenkasse Elsana kleine Spitäler vor große finanzielle Probleme stellt. Raus aus der amerikanischen Botschaft, in der er offiziell gar nie war. Warum der chinesische Bürgerrechtler Chen das sogar freiwillig machte. Und fast alle prügeln momentan auf die Ukraine ein. Doch Nachbar Polen schweigt. Auch ein bisschen aus Eigennutz. All das nach Börsenwetter Verkehr und um 12:45 auch als Podcast im Internet unter drs.ch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.144 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 20,20 gehandelt, der Dollar zu 91,41 Rappen. Das Wetter. Im Westen und Süden ist es zeitweise sonnig. Am Nachmittag bilden sich teilweise große Quellwolken. Vor allem in den Voralpen und Alpen gibt es einige Regengüsse. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag ist es oft sonnig bei 18 bis 22 Grad. Es bilden sich tagsüber jeweils Quellwolken. In der Folge gibt es vor allem in den Bergen und im Süden lokale Platzregen und Gewitter. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Eine Meldung für den Schienenverkehr. Die Störung zwischen Zollikofen und München-Buchsee auf der Linie Bern-Biel konnte behoben werden. Die Züge verkehren wieder gemäß Fahrplan.
Die Armee soll kein eigenes Museum haben, das haben Bundesrat und Parlament Ende der 90er Jahre entschieden. Trotzdem sammeln private Stiftungen seither im Auftrag des Verteidigungsdepartements Tausende von Gegenständen, von der Gamelle bis zum Panzer. Denn das Militärgesetz verlangt, kulturhistorisches Material zu erhalten. Doch diese Sammeltätigkeit ist in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen. So sehr, dass der Armeechef eingreifen musste. Darüber, über Chaos und Filz, hören wir gleich mehr. Zuerst aber wollen wir sehen, was denn da so gesammelt wird. Toni Koller hat sich in Thun eine dieser Sammlungen angeschaut.
Wir sind in Thun, der Garnisonsstadt, wo die schrumpfende Schweizer Armee zahlreiche Gebäulichkeiten nicht mehr nutzt. Ein halbes Dutzend davon beherbergt heute die Kostbarkeiten der Stiftung für historisches Armeematerial. In eine Halle der ehemaligen eidgenössischen Munitionsfabrik führt uns Stiftungsrat Henri Habecker an der Vielfalt der Uniformen vorbei, angefangen ganz oben.
Das sind Uniformen von General Henri Guisan. Zum Beispiel General Henri Dufour sehen Sie die Schabracke, also das Tuch, das er unter dem Sattel hatte, den Mantelsack. Und nebendran die Schabracke von General Hans Herzog, die er in seinem Einsatz im Krieg 1870-71 auf seinem Pferd hatte.
Einem General folgen Hunderttausende von Offizieren und Soldaten. Schier endlos wirken denn auch die Kleidergestelle, wo die Uniformen aller Waffengattungen aller Epochen hängen.
Hier haben wir knapp 10.000 Uniformen. Es sind 2-3 Stück pro Uniformausführung. Das brauchen wir, dass man bei Ausstellungen etc. das bereitstellen kann. Das Sammlungskonzept schreibt vor, pro Objekt sollten 2 Stück vorhanden sein.
Das Sammlungskonzept stammt vom VBS, in die Tat umgesetzt wird es von den 18 Stiftungsmitarbeitern. Darunter sind
Restauratoren, Konservatoren mit einer Ausbildung für die Erhaltung von technischem Kulturgut. Dass man sicherstellt, dass unsere Nachkommen auch noch Material vorfinden in gutem Zustand.
Unterstützung leisten dabei zahlreiche Freiwillige des Vereins Schweizer Armeemuseum. Denn es gibt viel zu tun, die Armeegeschichte in materialisierter Form so komplett zusammenzutragen.
Hier sind wir in der Helmsammlung. Natürlich Helme aus Blech, das hören Sie. Dann haben wir auch Beispiel Luftschutzhelme aus Aluminium. Ein ganz anderer Ton. Es gibt Helme mit Tarnüberzügen, Tarnanstrich, weil mit der Einführung der Tarnung musste auch der Helm entsprechend ausgestattet werden.
Und weiter geht es, vorbei an unzähligen anderen Kopfbedeckungen, historischen Militärmessern und Schuhen bis zu einem schwarzen Velo.
Dieses Fahrrad hier ist ein ganz frühes Modell aus dem Jahr 1906. In wunderbarem Zustand noch, blieb lange im Einsatz, bis es durch das Fahrrad 1995 abgelöst wurde.
In anderen Hallen in Thun und Burgdorf lagert die Stiftung das schwere Material. 850 Fahrzeuge, Panzer, Haubitzen, Waffen aller Generationen. Sie sind Zeugen ihrer Zeit. Ein Stück Schweizer Geschichte, das auf Anfrage besichtigt werden kann.
Diese Sammlung in Thun ist nicht die einzige. An drei weiteren Orten verwalten private Stiftungen im Auftrag des Bundes das historische Erbe der Schweizer Armee. Viel zu viel wird gesammelt, kritisieren nun die Finanzkontrolleure von Bund und Parlament. Und sie beanstanden noch einen besonders brisanten Punkt. Filz. Es gebe zu viel Nähe zwischen Verteidigungsdepartement und Stiftungen. Der Armeechef musste die Notbremse ziehen. Über Verflechtungen und Sammelwut. Philipp Burkhardt.
Gerade mal drei Personen sind im VBS damit beschäftigt, aus der Fülle von liquidiertem Armeematerial die Objekte auszuwählen, die man für die Nachwelt erhalten will.
Wir sind am Anschlag, freie Kapazität haben wir keine mehr,
sagt Jörg Reusser, Leiter der Zentralstelle Historisches Armeematerial, die den Gesetzesauftrag, erhaltenswertes Kulturgut der Armee sicherzustellen, umsetzt. Die Zentralstelle arbeitet mit drei privaten Stiftungen zusammen, hinter denen wiederum drei Vereine stehen. Sie bewahren das Sammelgut an vier Standorten in Thun, Burgdorf, Dübendorf und Uster auf. Doch das Konzept, entworfen unter dem früheren Verteidigungsminister Samuel Schmid, bringt alle Beteiligten an den Anschlag. Die Stellung der kleinen Zentralstelle im VBS sei zu schwach, kritisiert die eidgenössische Finanzkontrolle, die die Sammeltätigkeit überprüft hat. Ihr stellvertretender Direktor Armin Bühema:
Die haben nicht die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen, um das genügend zu steuern und zu überwachen.
Es sei schon extrem viel Material, das zu bewältigen sei, bestätigt Zentralstellenleiter Reusser, und es komme immer wieder Neues zum Vorschein.
Weil in den unterirdischen Anlagen wurde über die letzten 20, 30 Jahre immer etwas eingelagert und das sind wir jetzt am Herausholen.
Es fehle die Übersicht, welches Material wo vorhanden sei, bemängelt Armin Wiermann von der Finanzkontrolle. Niemand kenne die Gesamtkosten der Sammeltätigkeit, teilweise sei nicht einmal klar, wem das Material gehöre.
Die Besitzverhältnisse sind nicht in allen Fällen geklärt.
Und es werde viel zu viel gesammelt, ergänzt die Finanzdelegation des Parlaments. Man müsse sich genau überlegen, was man alles erhalten wolle, so ihr Präsident Ständerat Urs Schwaller.
Um zu verhindern, dass wir dann an drei oder vier Orten das Gleiche sammeln.
Vor allem die Stiftung Historisches Material der Schweizer Armee, die größte von allen, kämpft mit Riesenmengen von Material. Ihr Präsident, Altdivisionär Paul Müller:
Es ist natürlich so, jetzt, wo wir relativ neu gestartet sind, ist der Materialberg relativ groß.
Ungefähr 650 Fahrzeuge, über 100.000 Gegenstände seien zurzeit im Besitz der Stiftung. Und in einer großen Halle in Burgdorf warte ein immenser Berg von Material darauf, gesichtet zu werden.
Das dürften im Moment etwa 1500 Paletten sein.
1500 Paletten Armeematerial. So könne es nicht weitergehen, sagt Armeechef André Blattmann. Forderungen der Stiftungen und Vereine nach mehr Geld und weiteren Räumlichkeiten für Sammelgut hat er abgeblockt. Es gelte, die Sammelmenge zu beschränken.
Indem man überzähliges Material schon gar nicht mehr an diesen Verein gibt, sondern dass wir uns selber um die Liquidation kümmern.
Und noch anderswo will der Armeechef durchgreifen. Die Finanzkontrolle kritisiert, dass in den Stiftungen und Vereinen ranghohe Vertreter des VBS sitzen. Die strikte Trennung zwischen Bundesbehörden und privaten Organisationen sei damit nicht gegeben, was zu Interessenkonflikten führe. Finanzdelegationspräsident Schwaller bringt es auf den Punkt.
Es geht darum zu verhindern, dass Leute auf beiden Seiten sitzen, das heißt sowohl beim Gesuchsteller wie bei jenen, die dann auch Bewilligungsempfänger sind.
So sitzt Stabschef Roland Junge von der Logistikbasis der Armee, die das Armeematerial verwaltet, im Rat der Stiftung, die das liquidierte Material erhält. Der Chef der Führungsunterstützungsbasis der Armee, Roberto Fisch, ist Mitglied der Stiftung, die historische Gegenstände aus seinem Bereich übernimmt. Und Luftwaffenchef Markus Gigax ist Vorstandsmitglied des Vereins der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe, der das Flieger-Flapp-Museum in Dübendorf betreibt. Das heißt, er war's. Armeechef André Blattmann ist im Fall Gigax aktiv geworden.
Ich habe ganz klar den Betroffenen befohlen, aus dem Vorstand auszutreten. Das ist mittlerweile auch geschehen.
Auch Stiftungspräsident Paul Müller muss Konsequenzen ziehen. Er ist nämlich zur gleichen Zeit Präsident des Vereins Schweizer Armeemuseum. Dieser wiederum hat mit der Stiftung desselben Paul Müller eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Ein unhaltbarer Zustand, findet Armeechef Blattmann.
Wir wollen diese beiden Bereiche besser auseinandernehmen, dass nicht der eine Einsatz hat im anderen Bereich und umgekehrt.
Als Divisionär Müller sagt zum Vorwurf, dass er als gleichzeitiger Präsident von Stiftung und Verein mit sich selbst eine Vereinbarung abgeschlossen hat und von dieser Konstellation profitiert.
Ja, so könnte es aussehen. Aber es zeichnet sich ab, dass wir dort eine klarere Trennung haben wollen. Ich werde voraussichtlich das Amt vom Stiftungsratpräsidenten Ende Jahr abgeben.
Bei der Erhaltung von historischem Armeematerial bleiben einige Strukturen und Abläufe nicht erhalten.
Das neue System der Spitalfinanzierung, Stichwort hier Fallkostenpauschale, bringt nicht nur die großen Universitätsspitäler in finanzielle Nöte. Auch kleinere Kliniken klagen und sie machen dafür die Krankenkassen verantwortlich. Insbesondere die größte Kasse, die Helsana, setze die Spitäler unter Druck. Sie zahle Rechnungen nicht, wenn sie nicht detailliert in die Patientendaten schauen könne. Einzelne Spitäler mussten nun bereits Notkredite aufnehmen. Inlandredaktor Christian von Burg hat recherchiert.
Wer zahlt, befiehlt. Das sei das Motto bei Helsana, sagt Chefarzt Christian Hess vom Spital Affoltern. Im Kanton Zürich liege der Anteil der Helsana-Versicherten bei über 25%.
Je höher der Anteil der Helsana-Versicherten und sonst blockierenden Krankenkassen ist, desto grösser wird das Liquiditätsproblem, was zur Folge hat, dass Spitäler Geld aufnehmen müssen auf dem freien Markt.
3 Millionen Franken sind es im Fall Affoltern. Aber auch im Kanton Bern, wo es weniger Helsana-Versicherte gibt, sei das Problem deutlich spürbar, sagt der Geschäftsführer der öffentlichen Spitäler, Beat Straubhaar.
Das hören wir von unseren Spitälern immer wieder, dass gerade Helsana diese Rechnungen zurückbehält und nicht bezahlt. Und das führt natürlich auch im Kanton Bern mittelfristig zu Liquiditätsengpässen.
Mit dem neuen System der Spitalfinanzierung hätten Misstrauen und Bürokratie Einzug gehalten, klagen viele Ärzte. Es gehe nicht an, dass die Kassen detailliert über die Krankheiten und Behandlungen der Patienten informiert würden, sagt etwa der leitende Arzt für Herzinsuffizienz am Inselspital Bern, Paul Mohatschi.
Die ärztliche Schweigepflicht wird mit den Füßen getreten. Wenn man das als Voraussetzung bezeichnet, dass man überhaupt nachher die finanzielle Vergütung bekommt, dann ist es von meiner Sicht aus eine rechtliche Nötigung.
Rechtliche Nötigung? Im Gegenteil, heißt es bei Helsana. Die Krankenkassen seien nämlich rechtlich verpflichtet, die Abrechnung genau zu kontrollieren. Nur so könnten irrtümliche oder gar betrügerische Forderungen entdeckt werden, sagt Sprecherin Claudia Wies. Und sie bestätigt, dass Helsana deshalb einen kleinen Teil der Zahlungen gestoppt hat.
Im Moment halten wir knapp 4000 Rechnungen zurück und diese verteilen sich auf etwa 90 Kliniken.
Beim Spital Affoltern handle es sich aber nur um einen Betrag von 200.000 Franken. Und die Spitäler seien stark im Verzug beim Stellen von Rechnungen. Das Problem liege also sicher nicht bei Helsana.
Wenn jetzt die Spitäler sagen, sie hätten Liquiditätsprobleme, dann ist das eine ziemlich absurde Behauptung.
Gesundheitsökonom Willi Ogier stützt die Sicht der Krankenkassen. Schließlich gehe es bei der Rechnungskontrolle ja darum, zu verhindern, dass Prämiengelder verschleudert würden. Die Spitäler hoffen, dass der Konflikt bald beendigt wird. In den nächsten Wochen wird Bundesrat Alain Berset nämlich die Verordnung präsentieren, mit der geregelt wird, wie viele Patientendaten von den Ärzten zu den Kassen fließen. Ogier bleibt skeptisch.
Diese Verordnung wird wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, weil die Grundfrage und das Grundproblem aus der Optik der Krankenversicherer mit dieser Verordnung nicht gelöst werden dürfte.
Denn die Versicherer wünschen sich zur Kontrolle genauere Daten zur Krankheit und zur Behandlung der Patienten. Genauer, als das Berset bisher versprochen hat. Gesundheitsökonom Ogier geht deshalb davon aus, dass die Kassen gerichtlich vorgehen werden und sich der Streit um die Patientendaten noch länger hinziehen wird.
10:10, Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nach 6 Tagen hat der chinesische Bürgerrechtler Chen Wangzheng, also die amerikanische Botschaft in Peking, verlassen, und zwar freiwillig, wie es heißt. Ich fragte Urs Morf in Peking, warum das?
Ja, Chen hat immer gesagt, er wolle nicht ins Exil, er wolle nicht nach Amerika, sondern er wolle in China bleiben, dort für sein Recht kämpfen und ein normales Leben führen. Und offenbar hat es jetzt irgendeinen Deal gegeben, wo das der amerikanischen Seite zugesichert worden ist.
Der Aufenthalt Chens in der US-Botschaft, der war ja nie offiziell bestätigt worden, weder von den Amerikanern noch von den Chinesen. Was waren denn die Gründe für diese Geheimnistuerei?
Nun, dieser ganze Fall Chen, diese mysteriöse Flucht des blinden Bürgerrechtlers, die kam ja zu einem äußerst heiklen Zeitpunkt. Morgen beginnt hier in Peking der diesjährige strategisch-ökonomische Dialog, wie dieses Gipfeltreffen heißt jeweils, das einmal im Jahr zwischen den USA und China stattfindet. Und da legen jeweils diese zwei Weltmächte ihre größten Probleme, die sie miteinander haben, auf den Tisch und diskutieren darüber. Und dieses Jahr ist die Atmosphäre aus den verschiedensten Gründen ohnehin schon sehr gespannt. Und da wollte man einfach nicht das Gelingen noch mehr irgendwie gefährden, indem dieser Fall groß aufgeblasen wird.
Bürgerrechtler Chen war ja vor seiner Flucht in die US-Botschaft unter Hausarrest gestanden, in seinem Dorf außerhalb Pekings. Was passiert nun mit dem Mann?
Nun, so wie es jetzt aussieht, nach den ersten Stellungnahmen von amerikanischer Seite, ist Chen in Begleitung von amerikanischen Diplomaten in eine Klinik hier in Peking verbracht worden. Dort soll er medizinisch behandelt werden, was er auch dringend nötig hat, weil er in den letzten Jahren schwer misshandelt worden ist, da unter Hausarrest. Und dort in der Klinik soll er mit der Familie wieder vereinigt werden. Also vorderhand kann offenbar keine Rede davon sein, dass Chen in sein Heimatdorf zurückgehen muss.
Einem Blinden gelingt die Flucht aus dem Hausarrest, er findet Zuflucht in der US-Botschaft. Urs Morf, das ist ja ziemlich peinlich für China, diese ganze Angelegenheit.
Die Angelegenheit ist hochnotpeinlich, und auch hochnotpeinlich ist natürlich, dass eben jetzt offenbar hinter den Kulissen ein Deal ausgehandelt werden musste. Und ich denke, dass es von daher kommt, dass das chinesische Außenministerium in der ersten Reaktion überhaupt auf den Fall heute die amerikanische Botschaft schweren Fehlverhaltens bezichtigt hat. Er hat gesagt, es sei unannehmbar, dass dieser Chen in die Botschaft hineingelassen worden sei. Amerika müsse sich dafür entschuldigen und die Verantwortlichen dafür müssten hart bestraft werden. Und ich denke, da geht es einfach darum, das Gesicht zu wahren dem eigenen inländischen Publikum gegenüber.
Und diese Entschuldigung seitens der Amerikaner, die kommt?
Das kann ich nicht beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Teil dieses Deals ist, den die Amerikaner und die Chinesen ausgehandelt haben.
Das sagt unser Korrespondent in China, Urs Morf. Ja, die Wolken am Bankenhimmel sind etwas weniger düster geworden. Diesen Eindruck erwecken die jüngsten Quartalszahlen in- und ausländischer Großbanken. Der Hauptgrund: die Kunden lassen ihr Vermögen nicht mehr einfach auf dem Konto liegen, sie handeln wieder vermehrt damit. Und das bringt den Banken Geld. In dieses Bild passt auch die UBS, Evelyn Kobler.
Wenn Großbanken Geschäftszahlen vorlegen, zeigen sie sich von ihrer kreativen Seite. So präsentieren sie jeweils nicht nur einen Gewinn, sondern gleich deren drei. Der erste zeigt, was effektiv in der Kasse bleibt. 830 Millionen Franken im Fall der UBS. Der zweite zeigt, was die UBS vor Steuerzahlungen verdient hätte. 1,3 Milliarden Franken. Und der dritte Gewinn, der größte, ist noch um unschöne Buchhaltungszwänge bereinigt worden. Ohne die hätte die UBS gar 2,2 Milliarden Franken verdient. UBS-Chef Sergio Ermotti spricht am liebsten über diese letzte, größte Gewinnzahl.
Ja, wir sind sehr zufrieden mit unseren 2,2 Milliarden Gewinn vor Buchhaltungseffekten. Alle Geschäftseinheiten haben gute Leistungen gebracht. Wir haben unsere Risiken weiter reduziert und unsere Kernkapitalquote ist die allerbeste in unserer Branche.
Die sogenannte Kernkapitalquote, das ist das Sicherheitspolster einer Bank. Dieses Polster müssen beide Schweizer Grossbanken ordentlich aufstocken, um die verschärften Bankregeln der Schweiz zu erfüllen. Die UBS hat in den letzten Monaten hier Gas gegeben und weist bereits ein Polster von fast 19% aus. Die strengeren Regeln zwingen die Banken aber auch, ihren Gewinn mit weniger riskanten Geschäften zu erwirtschaften als früher. Das gilt vor allem für die Investmentbank. Statt mit Anleihen, Obligationen und Währungen auf eigene Rechnung zu spekulieren, führt die UBS jetzt dort vor allem Kundenaufträge aus, wie der Tessiner Chef Ermotti erklärt.
Unsere Leute konzentrieren sich auf Kundengeschäfte und ich glaube, das nachhaltig und was wir wollen in unserer Strategie.
Der Großteil des Gewinns im ersten Quartal kommt allerdings aus der Vermögensverwaltung, verwaltet die Bank doch Gelder im Wert von über 2'000 Milliarden Franken. Im ersten Quartal hat sie 11 Milliarden Franken neues Geld von Kunden akquiriert, vor allem in den Schwellenländern, aber auch im Heimmarkt Schweiz. Die UBS scheint nun auf festerem Boden zu stehen. Die Bank ist aber nicht vor Rückschlägen gefeit. Etwa dann, wenn sich die Schuldenkrise in Europa verschärfen sollte, die Kunden den Finanzmärkten wieder den Rücken kehren und die Bank so auch keine Kommission für Finanzprodukte mehr einstreichen kann. Das weiß auch der 52-jährige UBS-Chef.
Ich glaube, dass die Marktumfeldsituation ist schwierig, aber wenn wir unsere Strategie so weiter ausführen bis heute, werden wir relativ eine gute Leistung bringen.
Sagt Ermotti selbstsicher.
Und noch UBS-Präsident Kaspar Filiger ist übrigens Gast im Tagesgespräch um 1. Jetzt ist es 4:04. Sie reißen einfach nicht ab, die Diskussionen über einen allfälligen Boykott der Fußball-EM in der Ukraine. Unter dem Lied Deutschlands äußern sich viele Politiker mehr oder weniger empört zum Umgang der Ukraine mit Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko. Eine wichtige Stimme allerdings schweigt, diejenige Polens, Nachbar der Ukraine und Mitveranstalter der Fußball-EM. Warum? Das fragte ich aus der Europakorrespondent Marc Lehmann.
Nun, Polen hütet sich so kurz vor Beginn der EM davor, die Ukraine öffentlich zu kritisieren, wohl auch aus Angst, dass jetzt noch etwas schieflaufen könnte. Aber aus Polen hat man generell kaum öffentliche Kritik am EM-Partner vernehmen können. Es hat immer geheißen, wir haben das Turnier gemeinsam zugesprochen bekommen, wir bereiten es gemeinsam vor und wir ziehen es gemeinsam durch. Die Polen haben sich in den letzten Jahren immer unmissverständlich hinter die Ukraine gestellt und sie gegen Kritik in Schutz genommen, obwohl auch ihnen bewusst war, dass sie es mit einem schwierigen Partner zu tun haben.
Inwiefern war denn diese Partnerschaft nicht ganz einfach oder wie Sie sagen, schwierig sogar?
Vor allem im organisatorischen und im kommunikativen Bereich gab es viele Schwierigkeiten. Man hatte unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Prioritätensetzung bei der Vorbereitung, bezüglich der Informationspolitik, dem Umgang mit der UEFA und so weiter. Aber das Hauptproblem ist sicher, dass Polen vom schlechten Image der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Man hat ja die UEFA oft dafür kritisiert, dass sie ein Turnier dieser Größenordnung in diese beiden Länder mit ihrer mangelhaften Infrastruktur und ihrer unsicheren Rechtslage vergibt. Das ärgert die Polen, denn sie sehen sich in ihrer Entwicklung viel weiter als politisch stabilen Rechtsstaat, der nicht mit der Ukraine in einen Topf geworfen werden will. Aber Polen bemüht sich seit Jahren nach Kräften, die Ukraine an den Westen zu binden, ihr beim Aufbau ihrer Institutionen zu helfen, sie auf dem internationalen politischen Parkett zu unterstützen, meist aber ohne Aufsehen zu erregen, sondern eben in stiller Diplomatie.
Welche Absicht steckt denn dahinter, die Ukraine näher an den Westen zu führen? Was genau will Polen damit?
Nun gut, neben der Tatsache, dass es enge historische Verbindungen gibt, ist den Polen vor allem daran gelegen, keinen Unsicherheitsfaktor in der Nachbarschaft zu haben. Eine nach Brüssel ausgerichtete Ukraine ist ihnen lieber als eine nach Moskau ausgerichtete. Polen hat ja während seiner EU-Präsidentschaft letztes Jahr die sogenannte östliche Partnerschaft lanciert. Damit soll die Ukraine stärker an die EU gebunden werden, sollen ihr konkrete, auch europäische Perspektiven aufgezeigt werden. Polen war sehr daran gelegen, dass die EU auch im Jahr der arabischen Revolutionen nicht nur nach Süden blickt, sondern eben auch nach Osten. Umso mehr ist man nun enttäuscht, dass die Ukraine diese Chance nicht wahrnimmt und in alte, fast totalitäre Muster zurückfällt.
Das waren Einschätzungen von Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann im Rendezvous. Gleich eins. An seinem letzten Arbeitstag als UBS-Präsident gibt Kaspar Filiger also das letzte große Interview. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags, und die hat heute Ursula Vogler.
Armeechef Blattmann will das Sammeln von historischem Armeematerial durch private Stiftungen einschränken. Die Finanzaufsicht kritisiert, es fehle die Übersicht über Besitzverhältnisse und Gesamtkosten. Der chinesische Menschenrechtsaktivist Geng Guangcheng hat die US-Botschaft in Peking verlassen und befindet sich nun in ärztlicher Pflege. China kritisierte, die USA mischten sich in innere Angelegenheiten ein. In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit letzten Dezember auf unter 3 Millionen gesunken. Im gesamten Euroraum hingegen war die Arbeitslosigkeit Ende März so hoch wie noch nie seit Einführung des Euro.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.